Dann haben wir als nächstes 10.3, Unterstützung des VfL Osnabrück zur Sicherstellung der Zweitliga-Lizenz und zur Entwicklung des Standortes Bremer Brücke. Das ist ohne Beschlussempfehlung im Ausschuss gewesen.
Gut, als erstes war Herr Bürgermeister Görte Müller.
Verehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, nach dem Aufstieg 2019 und dem Abstieg 2021 ist der VfL in diesem Jahr wiederum in die zweite Liga aufgestiegen. Für den VfL und für Osnabrück ein sehr erfreuliches Ereignis, aber leider auch mit neuerlichen Auflagen der DFL verbunden. Nach dem Aufstieg 2019 haben wir dem VfL 2,6 Millionen zur Verfügung gestellt, um die Auflagen der DFL zu erfüllen. Hier sind Fragen in unserer Fraktion aufgetaucht, wie das Geld verwendet worden ist. Diese Fragen hat der VfL zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Jetzt, nach dem erneuten Aufstieg, gilt es, weitere Auflagen der DFL zu erfüllen. Nun muss man nicht alle Forderungen der DFL für gut und sinnvoll halten. Das muss allerdings einmal an anderer Stelle diskutiert werden. Aber einige Auflagen sollte man schon erfüllen, weil sie notwendig sind, wie zum Beispiel die in der Vorlage aufgeführte Forderung der Sicherheitskräfte, also der Polizei, der Feuerwehr und des Ordnungsdienstes, die zentrale Leitstelle zu erneuern, um die Sicherheit der bis zu 15.000 Zuschauern zu gewährleisten. Auch im Stadionumfeld gibt es einiges zu verändern. Vor diesem Hintergrund ist eine Projektgruppe gegründet worden, Verwaltung VfL, die das Stadion und das Stadionumfeld ganzheitlich betrachtet und die notwendigen Schritte einleiten soll, um die Bremer Brücke zukunftssicher zu machen. Alles sinnvolle Maßnahmen. Wir haben uns 2019 über alle Parteigrenzen hinweg für den Profisport in Osnabrück entschieden. Wir können jetzt nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Aus diesem Grunde wird die SPD-Fraktion der Beschlussvorlage zustimmen. Zum Abschluss gestatten Sie mir noch ein, zwei Sätze. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Sportpolitiker hier in dieser Stadt unterwegs. Man hört ja leider immer mal wieder, alles nur für den VfL. Der Amateursport geht leer aus. Dem möchte ich hier heute einmal widersprechen. Dadurch, dass der VfL sein Jugendleistungszentrum erweitern und mit den Profis zur Weberstraße umziehen musste, finden aktuell so viele Baumaßnahmen, ob Sanierung oder Neubauten auf den Osnabrücker Sportfreianlagen statt, wie nie zuvor. Davon profitieren ganz viele Amateurvereine und vor allen Dingen auch die Schulen. Ein Gewinn für den gesamten Osnabrücker Sport und nicht nur für den VfL. Dankeschön.
Bevor wir weitergehen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Tagesordnungspunkt ohne Mitwirkung der Oberbürgermeisterin Frau Pötter stattfindet, denn es geht um ihre Mitgliedschaft im Aufsichtsrat. Ich habe jetzt eine Rednerliste, Rednerinnenliste, Herrn Gers, Frau, Herr Bajus, Herr Mirke, Kallawefel und Herr Schwab. Ich rufe Herrn Gers auf.
Ja, um es gleich ganz klar zu machen, wir stimmen dagegen. Und zwar nicht, dass wir irgendwas gegen den VfL hätten. Ich bin selber ab und zu mal im Stadion. Mein Neffe, sogar Dauerkartenbesitzer, ist mit Begeisterung bei den Spielen dabei. Trotzdem kann ich mich dazu nicht durchringen. Vor wenigen Wochen erst haben wir hier eine lange, wirklich intensive Debatte geführt. Da ging es um Schulsport. Da ging es darum, wie eine Schulsporthalle hier in der Stadt ausgestattet werden sollte. Am Ende haben wir uns für das, ich sag mal, kostengünstigere Modell entschieden, wo ich übrigens dagegen war. Und zwar, weil es gesagt, ja, wir können es uns einfach nicht leisten, es anders zu machen. So, da ging es um Kinder, um Schulsport. Hier geht es um Profisport, Leute. Wir müssen doch mal überlegen, mit welchen Gehältern da einige nach Hause gehen im Profisport. Und dann soll die Stadt dafür noch eine Million dazu tun. Wenn wir es hätten, würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber wenn wir an anderer Stelle sparen müssen, dann finde ich, passt es einfach nicht. Deshalb stimmt die Linksfraktion dagegen. Dankeschön.
Herr Bajus.
Danke, Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir an diesem Punkt die lila-weißen Emotionen einmal zu Hause lassen und abschalten. Denn die Frage, darf öffentliches Geld für den Profifußball in die Hand genommen werden, das ist schon eine, die einer intensiven Abwägung und mit Sicherheit einem kühlen Kopf und nicht ein Fußballerinnen-Fanherz bedarf. Also. Und dass das keine leichte Frage ist, das sehen Sie am Ende auch beim Abstimmungsverhalten meiner Fraktion. Das war ein Thema, was uns sehr intensiv beschäftigt hat. Und nicht alle konnten wir am Ende davon überzeugen, was auch meine feste Überzeugung ist, dass es eben nicht eine Frage ist, bin ich für Profifußball und musste öffentlich subventioniert werden oder nicht, sondern für uns ist das eine Frage, was machen wir mit unserer kostbarsten regionalen Marke, die wir haben. Und mit Marke meine ich nicht Marketing oder Werbung oder so, sondern es gibt nichts, was die Region im Moment emotional so stark zusammenführt, ein Jetzt-Gefühl schafft, weit über die Stadtgrenzen hinaus, im Südwesten Niedersachsens, wie der VfL Osnabrück. Es gibt nichts, was ich als Institution wiedergeben könnte, was so viel tut für die Integration, übrigens auch sehr viel verschiedener Bevölkerungsgruppen. Insofern ist das schon ein sehr wichtiger Faktor einfach für unsere Region. Vieles von dem, was jetzt mit öffentlichem Geld gemacht werden soll, ist sinnvoll. Herr Görtemüller hat gerade einiges davon aufgezählt. Eines, und darüber bin ich sehr froh, auch seit der Debatte hier 2019, das, was die DFL hier fordert, insgesamt, ist nicht sinnvoll. Also niemand braucht eine Vollüberdachung in unserer Bremer Brücke. Das funktioniert wunderbar auch ohne. Das sehen die Fans so, das sehen die Fußballerinnen so, das sieht der gesamte Rat und die gesamte Stadt so. Und das sehen auch immer mehr Städte in Deutschland so. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch das klar nochmal sagen. Klares Bekenntnis zur Bremer Brücke, so wie sie ist, natürlich ein Update, was Sicherheit, was Technik angeht, das muss alles sein. Aber wir lassen uns auch nicht von der DFL diktieren, von oben sozusagen, wie Fußball auszusehen hat, weil ich glaube, viele kommen ja gerade deswegen gerne nach Osnabrück, weil hier eine gute Fußballkultur, eine gute Tradition auch zu Hause ist. Ich möchte dann noch was sagen zu den Kritikern. Wir haben heute die Haushaltseinbringung gehört. Ich kann das gut verstehen, dass ihr sagt, an dem Punkt kann ich nicht mehr mitmachen, weil vieles, vieles steht auf dem Prüfstand und vieles werden wir jetzt heiß diskutieren. Deswegen Riesenrespekt vor denjenigen, die sich auch das trauen. Auch das ist in so einer Debatte nicht einfach und ich kann das auch gut verstehen und ich kann auch sagen, meine persönliche Entscheidung stand an der Stelle auf der Kippe. Aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Zeichen für die Region, aber auch für eine gemeinsame Strategie von, ich sag mal, den ehrlichen Fußballvereinen gegenüber dem DFL, dass das so auch nicht weitergehen kann und dass eine Perspektive der Fußballprofi, die Fußballprofikultur auch nur dann hat, wenn sie mehr auf Nachhaltigkeit setzt. Und ich sehe das im Moment bei der VfL-Führung so gut zu Hause wie viele, viele Jahre davor nicht. Und deswegen habe ich großes Vertrauen, dass diese Investition der Stadt Herr gut Bajos angelegt ist und kann das auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wie die Mehrheit meiner Fraktion auch vertreten. Und insofern, ich glaube, das ist eine Debatte, die tun wir uns hier heute zu Recht. Nicht wirklich leicht, aber wir tun sie uns an. Und dass wir hier zu einem Ergebnis kommen und uns anschließend noch weiter in die Augen gucken können, auch das sind wir dem VfL schuldig. Also vielen Dank für die Debatte heute.
Herr Mierke.
Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Begrifflichkeit, die gerade gefallen ist, Respekt. Ja, Respekt zoll ich vor allen Dingen denen, die den, ja, muss wahrscheinlich sagen, sogar Mut aufbringen, gegen die Vorlage zu stimmen. Denn nichts ist einfacher zu sagen, jawohl, 1 Million von uns aus dem Haushalt lieben gerne. Habe ich nichts dagegen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Ratsprotokolle aus dem Jahre 2019 durchzulesen, mit welchem Appell man dann damals hier vom Rat auch an den DFB rangegangen ist, die Kriterien dazu verändern. Was ist dabei rausgekommen? Nichts, gar nichts, null. So. Und man muss sich dann auch wirklich mal die Frage stellen, und das war eben gerade auch thematisiert worden bei dieser jetzigen Haushaltslage, ist das fair, auch anderen gegenüber, sich das zu leisten? Und das muss man einfach sagen, dass wir als Stadtpolitiker die Verpflichtung eingegangen sind, mit den Steuergeldern unserer Bürger sorgsam umzugehen, wie schon mal in der Notiz zitiert wurde. In Osnabrück gibt es viele Sportvereine, die ehrenamtlich einen tollen Job machen und die sich hervorragend um die Jugendarbeit kümmern. beim VfL wird Profifußball gespielt, der eigentlich Geld einbringen sollte. Bei aller Sympathie für den VfL, auch als Werbeträger, ist es nach wie vor unsere Auffassung, dass es falsch ist, Steuergelder für den Profisport einzusetzen. Der VfL hat bereits erhebliche Schulden gegenüber der Stadt, auch wenn die Forderungen in der städtischen Bilanz abgeschrieben wurden und auf die Rückzahlung einer Größensumme auch noch verzichtet wurde. Unsere Meinung hat sich nicht geändert. Wir sind gegen eine Mitfinanzierung in diesem Bereich und werden aus diesem Grunde die Beschlussvorlage ablehnen müssen. Auch haben wir bereits mehrfach angemerkt, dass wir es nicht einsehen können, dass eine Kommune, hohe Beiträge bereitgestellt bekommt, weil der Deutsche Fußballbund Auflagen macht, ohne dafür aber finanzielle Mittel bereitzustellen. Und insofern erinnere ich, und wenn es auch schon wieder vielleicht in Vergessenheit geraten ist, an das, was der Finanzvorstand uns für Zahlen für die nächsten Jahre gebracht hat. Und das ist keine Schwarzmalerei. Und das zu bedenken, wie bei den kleineren Beträgen, die wir vorhin thematisiert haben, ist es wichtig zu schauen, wo können wir in die Zukunft die Gelder verteilen, wo sind wir in der Lage, Schulen, Kindergärten, Straßen oder den ÖPNV mit den finanziellen Mitteln auszustatten, die er braucht. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Wiefel.
Dass ich dafür stimmen werde, ist klar, aber ich wollte mich bei meinen linken Kollegen bedanken, dass sie dagegen stimmen. Denn auf diese Art und Weise komme ich überhaupt dazu, zu begründen, warum ich dafür bin. Wer auch nur ein bisschen hier in dieser Stadt verwurzelt ist, der weiß, was der VfL bedeutet für die Stadt und vor allen Dingen auch für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist das größte Theater in Osnabrück, steht im Schinkel und heißt Bremer Brücke. Und wenn wir das Theater permanent, ohne Diskussion, subventionieren, was ich völlig korrekt finde, dann gebührt dem VfL wenigstens 20% davon. Ich sage sogar dasselbe. Das werde ich nicht durchkriegen. Und was Profisport angeht, das ist eine Diskussion, die ist ziemlich absurd. Denn es besteht keine Chancengleichheit in Deutschland, wenn der VfL kein Geld kriegt. Gucken Sie in andere Städte, was da reingepumpt wird. Da werden ganze Stadien neu gebaut. Alles vom Land und Stadt bezahlt. Nur als Beispiel. Und wenn der VfL jetzt mal hin und wieder im Grunde eine lächerliche Million kriegt oder im Grunde, ich weiß genau, wie viel das ist, nee, weiß ich leider nicht, würde ich gern wissen, aber auf jeden Fall, dann ist das völlig gerechtfertigt in meinen Augen und bedarf eigentlich gar keine Diskussion. Und das sind Profisportler, ja, kriegen denn die am Theater kein Geld? Sind das keine Profis? Dann sollte man sich jetzt aber nochmal überlegen, was im Theater rumläuft. Das sind natürlich auch Profis, genauso wie in der Stadt Profis arbeiten. Also, das war's.
Herr Schwab, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben im vergangenen halben Jahr einen sehr, sehr intensiven Markenprozess der Stadt Osnabrück durchgeführt. Und als eines der Hauptergebnisse ist rausgekommen, dass der VfL Osnabrück essentiell ist für die Markenbildung der Stadt Osnabrück. Und wir haben es jetzt schwarz auf weiß, dass die Marke VfL ganz wichtig ist für diese Region. Volker Bajos hat es gerade noch mal ausgeführt. Und insofern liegen uns doch jetzt mal wirklich fundierte Informationen vor, fundierte Argumente, dass wir wirklich sagen können, das Geld, was wir jetzt investieren in den VfL, in die Marke VfL, unterstützt uns im regionalen Marketing und ist wirklich für unsere Region enorm wichtig. Und insofern unterstützen wir hier den VfL an einer sehr sinnvollen Stelle. Jeder kann sich ja vielleicht auch mal selbst ein Bild machen, wie es im Stadion aussieht. Es geht jetzt nicht darum, da irgendwie jetzt einen Luxusbau draus zu machen, sondern es geht darum, an wichtigen Stellen essentielle Reparaturen durchzuführen, Instandhaltung durchzuführen, Verlegung von Leitstellen und so weiter. Und insofern ist es, glaube ich, eine sehr gute investierte Million, die wir jetzt hier reingeben. Und noch ein Satz vielleicht zum Breitensport. Ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt hier den Profisport mit dem Breitensport gegeneinander auszuspielen. Ich kann die Argumentation durchaus verstehen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch mal vor Augen halten, was auch der Profisport oder der VfL Osnabrück für eine positive Auswirkung auf den Breitensport hat. Wie viele Kinder träumen davon, einmal im Stadion mit einzulaufen mit den Profis? Was ist das für eine Motivation, auch gerade im Amateursport zu sehen, okay, da will ich auch mal hin. Und insofern leistet auch der VfL eine wunderbare Arbeit, auch im Breiten- und Amateursport. Und insofern, wie gesagt, das ist eine sehr gut angelegte 1 Million. Und deswegen bitte ich um Unterstützung.
Ich habe jetzt noch Herrn Alfering, Herrn Sandfort, Herrn Haskamp. Darf ich dann die Herrenrednerliste schließen? Dann Herr Alfering.
Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte mich eigentlich gar nicht zu dem Thema äußern, weil ich sicher war, dass Uwe Görtemöller alles für unsere Fraktion sagt, was zu sagen ist. Ich möchte es trotzdem ganz kurz machen. Für die meisten wissen, ich bin Schinkeler Ratsherr und natürlich sind viele Schinkelanerinnen und Schinkelaner VfL-Fans. Es wird aber auch oft von Problemen berichtet, die betreffen dann Parkplatznot an Spieltagen, Müllbelastung und. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass in dieser Vorlage steht, dass wir für das Umfeld des VfL-Stadions, für das Umfeld der Bremer Brücke einen sehr hohen Betrag von den Geldern, die wir tatsächlich hier gleich bewilligen werden, verwenden, um das Umfeld aufzuwerten, um Verbesserungen hinzubekommen, die dann auch dem Schinkel zugutekommen. Deswegen ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir dem hier gleich zustimmen werden. Es ist gut, dass wir das begutachten und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, ich richte mich jetzt einmal ganz kurz an Henry Gers, weil Henry Gers hat was Wichtiges gesagt. Wir haben hier vor einigen Wochen tatsächlich drüber gestritten, über 1 Million für eine Sporthalle. Und wir haben hier eine, ich sag mal, Philippika der Oberbürgermeisterin gehört, die uns gesagt hat, wir würden nicht mit Geld umgehen können, weil wir diese Zweifeldsporthalle haben wollen. Und ich muss sagen, es ist schade, dass sie jetzt nicht hier ist und sich dazu äußern kann, weil sie nun mal auch im Aufsichtsrat ist, deswegen kann sie nicht hier sein. Aber ich muss schon sagen, wer so etwas macht und so etwas sagt, muss eigentlich auch dann in solchen Momenten den Bürgerinnen und Bürgern erklären, warum das jetzt möglich ist. Wir sehen, dass es möglich ist. Wir haben nämlich damals gemeinsam mit der Linken auch für diese Zweifeldsporthalle als SPD gestimmt, weil wir gesagt haben, sowohl für die Kinder, die Schülerinnen und Schüler an der Friedensschule, als auch natürlich für den VfL muss das Geld da sein. Denn der Sport ist uns wichtig, sowohl bei den Kleinen als auch beim Profisport. Vielen Dank.
Dann kommen wir zu Herrn Sandfort.
Ja, ich bin wie Herr Alfering auch Ratsmitglied aus dem schönen Stadtteil Schinkel. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern nur, dass ich nicht mitwirke, weil ich nämlich Mitglied beim VfL bin. Danke.
Das war kurz und bündig. Herr Haskamp.
Ja, ich wollte es... Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, ich wollte es eigentlich auch kurz machen, indem ich noch einmal auch für die Zuhörer und auch für alle, die vielleicht die Vorlage, die auch etwas länger war, nicht ganz bis zum Ende gelesen haben, möchte ich noch einmal herausheben, dass mit dieser 1 Million, die wir jetzt hier und heute in der Mehrheit beschließen werden, das Problem langfristig nicht gelöst sein wird, weil das ist aus der Vorlage auch herauszunehmen, dass weiterhin die fehlenden 15.000 Zuschauerplätze nicht überdacht sind, dass weiterhin Stadion Innenraum und Stadionbereich unterschritten wird und weitere Maßnahmen auch noch in der Zukunft finanzielle Mittel bedürfen und dass die Erkenntnisse auf Basis dieser Planung und Erkenntnisse kann im Anschluss darüber entschieden werden, ob und wie die Bremer Brücke saniert und umgebaut werden. Also wie das Ganze in Zukunft weitergeht, wird mit weiteren Mitteln notwendig sein. Das möchte ich hier trotzdem auch nach Ehrlichkeit nochmal sagen, dass es bei diesen 1 Million am Ende wahrscheinlich gar nicht bleiben wird, sondern dass es weiterhin sehr teuer wird. Und natürlich, und das möchte ich auch nochmal ganz klar herausstellen, FDP und UWG hoffen natürlich auch, dass der VfL in der zweiten Bundesliga bleibt und für unsere Stadt erfolgreich im Bundesgebiet Fußball spielt.
Da noch nicht alle Männer gesprochen haben, Herr Bracke.
Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die warme Einladung, mich auch noch zu Wort zu melden. Ich will auf 2 Dinge noch mal kurz eingehen, weil zum einen will ich zu dem, was Robert Alfering gesagt hat, noch mal darauf hinweisen. Es gab finanzpolitische Argumente bei der Schulsporthallenfrage, es gab aber auch schulhofpolitische. Und es hat in diesem Rat Entscheidungsträger gegeben, die gesagt haben, wir wollen einen größeren Schulhof für die Kinder, die da zur Schule gehen und sich deswegen für die 1,5-Sporthalle entschieden haben. Und das Zweite sage ich mal zu Oliver Haskamp, weil da habe ich jetzt echt gedacht, naja, also... Wenn du uns jetzt aufklärst, dass wir jetzt erfahren durch dich, dass wir mit dieser 1 Million keine Vollüberdachung für dieses Stadion hinkriegen. Ja, vielen Dank. Also das ist wirklich jetzt überraschend. Ja, das ist doch jedem hier klar. Es ist doch jedem klar, dass diese Millionen keine Vollüberdachung bringt. Sonst würdet ja sogar ihr zustimmen. Das wäre so ein guter Deal, das könnte man ja ohne euch gar nicht machen. Ja? Also insofern, jeder, der hier abstimmt, hat die Vorlage gelesen, jeder hat das sehr ernst genommen, jeder hat das sehr abgewogen und ich denke, jetzt können wir auch die Entscheidung verantwortungsvoll treffen. Vielen Dank.
Das war das Stichwort. Ich schließe jetzt die Redner. Liste, diesmal tatsächlich Rednerliste, und komme zur Abstimmung. Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung, zwei Enthaltungen. Einmal SPD, einmal Herr Gartner. Ja. Gibt es Gegenstimmen? Das sind die Linken, das ist eine grüne Stimme, einmal Herr Mierke, einmal FDP. Ja, habe ich so richtig gesehen. Ach so, ich habe gehört, dass jemand gerne zustimmen möchte. Wer ist denn dafür? Das sind ja eigentlich alle anderen Stimmen, also ja. Vielen Dank für die angeregte Diskussion.
Frau Vorsitzende, darf ich eben noch mal ganz kurz, weil ja die Männerriege gesprochen hat, ich möchte mich auch noch mal als Fußballfan outen. Und ich gehe auch zum VfL. Ich unterstütze allerdings auch noch einen anderen Verein. Aber ich finde, auch wir Frauen gehören dazu. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.
Vielen Dank, Kerstin. Das ist eine sehr wichtige Anmerkung. Vielen Dank.
13.3, Fahrplanänderung im Busverkehr zum Februar 2024, im Ausschuss einstimmig angenommen.
Da gibt es eine Wortmeldung. Ist das zwei Wortmeldungen? Einmal.
Wir haben dazu einen Änderungsantrag letzten Endes. Wir haben dazu einen Änderungsantrag der FDP-UWG-Gruppe eingebracht. Dazu wollte ich sprechen.
Ja, bitte, Herr Asker.
Frau Urbürgermeisterin, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, die FDP-UWG-Gruppe hat sich in der Vergangenheit gegen die Angebotskürzung im ÖPNV ausgesprochen. Warum? Der ÖPNV ist ordinäre kommunale Aufgabe und dient der Daseinsvorsorge. Dies ist eben nicht gewinnorientiert ausgelegt und soll gut ausgebaut der zentrale Baustein für die Reduzierung der Pendlerverkehre und ein Angebot für den Umstieg von Pkw und Bus sein. Gerade der Klimawandel, aber auch die alternde Gesellschaft zwingen uns, Angebotskürzungen nur da vorzunehmen, wo Doppelstrukturen in Linienführung bestehen. Die Versorgung aller Stadtteile, einen 10-minütigen Metrobustakt und angepasste, flexible Angebotsstrukturen müssen daher Priorität haben bzw. wiedererhalten. Der verkehrspolitische FDP-UWG-Ansatz ist die Gleichberechtigung aller Verkehrsträger in Osnabrück. Am letzten Stadtentwicklungsausschusssitzung konnte ich krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen. Hier wurden die wirtschaftlichen Zwänge zur Reduzierung des Liniennetzes führen aufgezeigt und diskutiert. Um die Attraktivität des ÖPNV in Osnabrück zu sichern, dürfen ganze Stadtteile unserer Meinung nach nicht abgehängt werden, sondern müssen durch flexible Angebotsstrukturen erhalten bleiben. On-Demand-Angebote wie Loop in Münster, hier werden flexible vom Bürger bestimmte Haltepunkte angefahren. In der Nähe befindende Fahrgäste werden ebenfalls mitgenommen. Ein neues individuelles Buserlebnis aus ausgedünnten oder nicht mehr bedienten Linien. Bürgerbusse oder Anrufbusse wären eine weitere alternative Möglichkeit. Dies hatte die FDP-Ratsfraktion auch schon mal Anrufbus in Hörne 2020 gefordert. Allerdings ist die Nutzung aufgrund von Corona nicht aussagekräftig getestet worden und führte leider zur Einstellung des Angebots. Unser Antrag bezieht die Verbände in Information und Beratung ausdrücklich mit ein. Und zweitens, kein Angebot ist so gut, wie die Fahrzeiten der Linien so lang sind. Hier müssen wir die Busbeschleunigung auf die Überholspur nehmen. Quartierstraßen wie nach holländischem Modell an der Natruperstraße gedacht oder Umweltverbundspuren sind neben Ampelvorrangschaltung für unser gemeinsames Ziel probate Mittel. Von der Verwaltung fordern wir daher einen Sachstandsbericht für die Umsetzung. In Hannover wurde übrigens gerade beschlossen, dass bis 2030 die Innenstadt bevorzugt Umweltverbundspuren eingeführt werden. Und das wollen wir in Osnabrück, wenn so etwas in Osnabrück umgesetzt wird ebenfalls, dass die Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger den Bus in die Innenstadt aus allen Richtungen kommen können. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, meine Damen und Herren, dass kein ÖPNV-Angebot dauerhaft erhalten bleiben kann, wenn der Bürger sich zwar genau hierfür einsetzt, die Möglichkeiten der Beförderung allerdings nicht nutzt. Hier möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, ihr ÖPNV-Angebot vor der Haustür zu nutzen und das Auto auch mal stehen zu lassen. Wie woanders auch gilt da der Grundsatz, je höher die Nutzung, desto sicherer das Angebot. Unser Antrag ist ein Prüfantrag, ist als Prüfantrag zu verstehen und gibt die Möglichkeit, trotz der heute Einsparvorschläge, die heute beschlossen werden, einen innovativen Kompromiss zu finden, der ein Schulterschluss zwischen Stadtpolitik und Bürger sein kann. Und daher bitten wir Sie, diesen Prüfauftrag mit zuzustimmen. Danke.
Frau Meyer-Leive für Ihren Antrag.
Ja, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen. An die FDP-UWG, ihr hättet es euch einfacher machen können. Unser Änderungsantrag liegt schon länger vor und im Wesentlichen habt ihr euch da ja dem angeschlossen. Die BOP-Ratsfraktion bedauert die Entwicklung des ÖPNV in Osnabrück außerordentlich. Die Attraktivität der Stadt und auch des Wirtschaftsstandortes Osnabrück werden unserer Meinung nach so nicht gesteigert. Wir möchten daher mit dem Änderungsantrag zur Reduzierung des Fahrplans ab Februar 2024 eine fällige Diskussion mit den Verantwortlichen unter Einbeziehung von Fachkreisen und Betroffenen einleiten. Im Übrigen hat es hier eine interne Gruppe gegeben aus dem Rat, aus den Ratsmitgliedern, die offensichtlich über 18 Monate sich da Dinge überlegt haben, an denen nicht alle beteiligt waren. Wir zumindest nicht. Die Politik täte gut daran, die Beeinträchtigungen, die mit diesen Reduzierungen einhergehen und die damit verbundenen Sorgen der Anwohner ernst zu nehmen. Auch die Chancengleichheit ist von zentraler Bedeutung für Menschen mit Behinderungen und mit eingeschränkter Mobilität. Viele Bürgerinnen und Bürger können sich auch schlichtweg kein Auto, ein E-Auto oder E-Bike leisten. Der Protest nicht nur der Hörner Bürgerinnen und Bürger ist daher sehr verständlich. Die Einsparungen sollen angemessen sein und ein Einsparvolumen muss so konstruiert werden, dass sich möglichst wenig Fahrgäste ganz von der Busnutzung abwenden. Wiederholungen von Parteien und Politikern, dass der öffentliche Nahverkehr attraktiver werden muss, um die Menschen für den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV zu gewinnen, verlieren so noch weiter ihren Reiz. Diese Kürzungen schaffen weiter Unsicherheit und führen zum Verlust von Vertrauen und damit auch zur Nutzung des für uns alle wichtigen ÖPNV. Bevor solche wichtigen Entscheidungen getroffen werden, sollten diese transparent in einem Abwägungsprozess mit allen Vertreterinnen und Vertretern entsprechender Initiativen der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger und der Politik stattfinden. Für den bereits im Mai 2023 verabschiedeten Antrag der Ratsmehrheit Grüne SPD Volt, Mobilität aus einem Guss, ist diese Angebotskürzung, die das bestehende Busnetz zum Teil unbenutzbar macht, ein Offenbarungseid. Das Land Niedersachsen ist bundesweit Schlusslicht, wenn es um die Zurverfügungstellung von Landesmitteln für den ÖPNV geht. Damit entsprechen die hiesigen Kürzen dem Allgemeinzustand des ÖPNV in Niedersachsen. Und das ist sehr bedauerlich.
Dann kommt jetzt Herr Bajos dran.
Frau Bürgermeisterin, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Erstmal wäre es schön, wenn auch in dieser Debatte, wo es sicher auch in Teilen um schmerzliche Einschnitte geht, wir ein bisschen bei Fakten bleiben und die Übertreibung weglassen. Oliver Haskamp, ganze Stadtteile werden abgetrennt. Ja, ist nicht dein Ernst. Ja? Also Hörne ist meines Erachtens noch kein eigener Stadtteil, es ist ein Siedlungsteil vom Stadtteil Hellern. Und auch Frau Meyer-Leibe, 18 Monate, über diese Maßnahmen haben wir nicht diskutiert, auch das ist falsch. Und dass das Busnetz unbenutzbar würde durch diese Entscheidung, das ist eine Übertreibung, für die ich keine Worte finde. Ich wollte drei Punkte aber eigentlich jetzt ansprechen. Es gäbe viel, viel mehr dazu sagen, aber ich habe ja auch nur 3 Minuten. Es ist völlig klar, dass ein öffentlicher Personennahverkehr öffentlich finanziert werden muss. Und zwar durch Bund, nur in kleinen Teilen durchs Land und durch die Kommune. Was auch in der Berichterstattung relativ schräg teilweise rüberkommt, ist, wir haben als Stadt die Stadtwerke Osnabrück mit dem Betrieb beauftragt. Und wer eine Leistung bestellt, der muss sie auch bezahlen. Ja, und wie viele Kommunen in Deutschland haben wir den steuerlichen Querverbund genutzt, um mit Gewinnen der Stadtwerke in anderen Bereichen das zu bezahlen, was wir als Leistung bei den Stadtwerken bestellt haben. Das funktioniert nicht mehr, nur nicht mehr in Osnabrück, das funktioniert auch bundesweit nicht mehr, weil diese Geschäftsfelder die entsprechenden Gewinne nicht mehr abwerfen. Diese Angebotskürzungen werden also nicht wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke gemacht oder der Schwierigkeiten, die es gab, sondern weil wir die Mittel, die öffentlichen Mittel, letztendlich sind es Steuergelder, effizient einsetzen müssen. Den Verweis auf den Haushaltsentwurf mit 75 Euro Neuverschuldung, den Zusammenhang, der dürfte sich jedem erschließen. Aber wenn wir auch auf den Aspekt der Klimaneutralität gucken, wir werden erhebliche Mittel allein in diesem Bereich einsetzen müssen. Wir beraten über das Vorreiterkonzept mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket. Wir müssen auch die Folgen abmildern. Wir werden in allen Bereichen unsere Mittel effizient einsetzen müssen. Und dazu gehört auch ein effizienter Einsatz beim ÖPNV, der ganz ohne Frage ganz wichtiger Bestandteil der Verkehrswende ist und den wir unbedingt brauchen werden, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Aber einfach nur viel hilft viel, das werden wir uns nicht leisten können. Und Klimaschutz wird nicht dadurch erreicht, dass ich viele Fahrzeugkilometer auf die Straße bringe, sondern dadurch, wie Menschen ihre Wege zurücklegen, dass sie eben in die Busse einsteigen und diesen nutzen. Das ist der sogenannte Modal Split. Auch dazu wird es im Vorreiterkonzept Zielvorgaben geben. Aber das erreichen wir, wenn die Menschen in den Bussen sind und nicht, wenn der Bus fährt, ohne Menschen drin. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt bei dem ÖPNV-System, wie wir es haben, und bei dem Zustand der entscheidende Punkt ist. Wir müssen unser System stabilisieren. Darauf müssen wir alle Priorität legen. Es vergeht kein Tag, wo nicht die Neue Osnabrücker Zeitung oder andere Medien darüber berichten, dass Busse ausfallen. Heute wieder der Bericht, die Stadtwerke fahren die Linie 17 wieder selber, weil der Subunternehmer, der VOS-Partner, es nicht hinbekommt und die Schüler nicht zur Schule kommen und die Busse ausfallen. Und da wenden sich die Leute vom Bus ab. Das sind die Berufspendler, die sagen, ich kann mich nicht mehr auf den Bus verlassen, ich muss wieder mit dem Auto fahren. Wir müssen im Kern das System wieder stabilisieren und so leid es uns allen auch da tut, an den Rändern etwas Kapazität wegnehmen, um das Kernsystem wieder fahren zu können. Und das ist das, was die Attraktivität ausmacht. Ein Bus, der angekündigt ist, der muss fahren, der muss pünktlich sein und ja, der muss auch schnell sein. Aber das bereden wir an anderer Stelle und lieber Oliver Haskamp, auch Vorlagen lesen hilft. Ja, bei der Nahtruper Straße geht es weiter. Und das können wir an anderer Stelle besprechen.
Vielen Dank. Das ist gut. Ich habe jetzt Frau Oberbürgermeisterin Pötter auf der Rednerliste.
Ja, Frau Bürgermeisterin, verehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich kann da eigentlich nahtlos anschließen bei dem, was Herr Mayer gerade gesagt hat. Entschuldigung. Ich habe mir heute in Vorbereitung auf die ja angekündigte und vorbereitete Debatte hier im Rat von Herrn Lindenbrink, der ja auch hier ist für die Stadtwerke bzw. für die Planung Mai, die Gesamtausgaben geben lassen, die Gesamtausgaben, die wir für den ÖPNV in der Stadt Osnabrück aufwenden. Das sind immerhin für das Jahr 2022, und das ist ja schon zu Ende, 47,5 Millionen Euro. Wer hier davon spricht, dass wir durch die Vorlage heute, damit sparen wir im Worst Case 1,4 Millionen und wenn es gut läuft 1,8 Millionen, Herr Lindenbrink, ungefähr gerundet, dass wir von einem Kahlschlag im ÖPNV ausgehen, der täuscht die Öffentlichkeit. Das ist nicht der Fall. 1,4 Millionen Einsparung bei Gesamtkosten von 47,5 Millionen Euro, da kann man nicht von Kahlschlag reden. Im Jahr 2023, nur mal kurz die Prognose und die Wachstüme, die Herr Mayer ja angesprochen hat, gesagt haben, da liegen wir schon bei über 52 Millionen fabrizierten Kosten durch unser Bussystem. Da sind vermutlich diese Einsparungen dann, ist ja 23, aber 24 hätten wir sie da drin. Ich möchte eine weitere Zahl nennen, um diese Einsparung einzurahmen und mal so ein bisschen einzuordnen, was mit dem Beschluss überhaupt passiert. Ich habe weiter gefragt, wie viele Fahrplankilometer haben wir eigentlich in der Stadt Osnabrück? Das sind über 7 Millionen Kilometer. Nach der Kürzung sind es immer noch 6,6 Millionen Kilometer. Also man kann wieder nicht von Kahlschlag reden. Zu den Stadtteilen hat Herr Mayer alles gesagt. Und wenn wir ein funktionierendes ÖPNV-System haben, dann brauchen wir Verlässlichkeit, wir brauchen Finanzierbarkeit und wir brauchen auch eine gewisse Nachfrageorientierung. Und wer das aktuelle Busnetz kennt und die betroffenen Linien sich anguckt, der weiß, und das hat die Stadtwerke ja auch in verschiedenen Runden dargelegt, dass die Nachfrage hier sehr gering ist. Wir reden über Buslinien, wo wir teilweise einen Fahrgast am Tag befördern, obwohl der Bus in der Taktung deutlich häufiger fährt. Das kann und will, glaube ich, niemand verantworten, dass wir dafür diese nennenswerten Summen ausgeben und gleichzeitig Gefahr laufen, dass wir unser sonstiges Busnetz nicht aufrechterhalten können. Die angesprochenen Kritik der öffentlichen Beteiligung. Mit Verlaub, Frau Meyer-Leive, noch leben wir in einer repräsentativen Demokratie und ich möchte auch alles dafür tun, dass es dabei bleibt. Und dieser Rat ist als Aufgaben... Dieser Rat ist das Organ, was die Aufgabenträgerschaft der Stadt Osnabrück, und das haben wir nun mal beim ÖPNV für die Stadt Osnabrück, ausüben muss und beschließen muss, was er bereit ist, wie er diese Aufgabe gestalten will und was er bereit ist, für diese Aufgabe auch auszugeben. Deswegen gehört es hierhin und in die Ratsgremien. Das hat stattgefunden. Und deswegen ist auch an dieser Stelle das Vorgehen in meiner Ansicht nach nicht zu kritisieren. Natürlich ist Bürgerbeteiligung richtig. Die Stadtwerke hat angekündigt, dass man im Nachgang die entsprechenden Beiräte darüber informiert. Und natürlich ist Bürgerbeteiligung richtig und wichtig. Nur wenn wir über Einzelmaßnahmen sprechen, dann können wir doch nicht in jedem Einzelfall, ja, ich rede noch mal darüber, welchen kleinen Teil wir hier überhaupt anfassen vom Liniennetz, dazu eine isolierte Bürgerbeteiligung machen, aber zu all den anderen Herausforderungen, die wir im ÖPNV haben, das außen vor lassen. Deswegen sollten wir genau trennen, über was wir heute reden. Wir reden über eine kurzfristige Veränderung im Angebot, die einen kleinen Teil, einen Miniteil, hätte ich fast gesagt, des Gesamtangebotes, ich habe die Zahlen dargelegt, beinhalten. Und wir reden nicht über das, was wir in den nächsten Jahren vor uns haben. Wir werden ein Zukunftsnetz, ein neues Zukunftsnetz Mobilität ÖPNV für die Stadt brauchen. Wir brauchen die enge Verzahnung mit dem Landkreis. Da sind wir bereits in Gesprächen mit dem Landkreis. Wir bereiten das vor. Es gibt ein verwaltungsinternes Projekt zwischen Stadt und Stadtwerke, um genau das so vorzubereiten und einzutakten, wie es künftig langfristig und komplett neu geht. Da werden solche Dinge wie in dem FDP-Änderungsantrag beantragt, On-Demand-Verkehre, da wird die Verzahnung mit anderen Verkehrsmitteln und wie gesagt auch die weitere Fortsetzung in die Landkreiskommunen, nicht nur in die Umlandgemeinden, sondern darüber hinaus eine wichtige Rolle spielen. Und selbstverständlich wird dazu dann eine umfassende, die ganze Stadt betreffende Bürgerbeteiligung stattfinden. Weil dann geht es nicht um einzelne Bereiche, sondern um die Fragestellung, welches System ÖPNV wollen wir für die Zukunft und welches wird der aktuellen Nachfrage gerecht, damit wir das, was Herr Mayer gerade zu Recht gesagt hat, eine Veränderung im Model Split auch wirklich erreichen können. Was hilft es uns, wenn wir leere Busse durch die Stadt fahren und die Menschen weiterhin im Auto sitzen? Damit ist keinem geholfen. Um es konkret zu machen, wir werden mit dem Projekt verwaltungsintern anfangen. Sie kriegen das demnächst, wenn es ein wenig ausdetaillierter ist, als es momentan ist, auch in den entsprechenden Ratsgremien. Und dann wird es eine umfassende Bürgerbeteiligung geben. Von einer Online-Befragung, wo jedermann mitmachen kann. Von einer Beteiligung der Interessensvertretung selbstverständlich. Und wir werden etwas wie eine Bürgerwerkstatt, ein Bürgerrat, wie auch immer man das dann nennt, vergleichbar mit der Zelle am Neumarkt damals, wo man zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger anschreibt, sie bittet mitzuwirken, damit wir dann die Gesamtinteressen der Stadt Osnabrück, also den gesamten Bereich und nicht nur einzelne Straßenzüge bzw. Siedlungsbereiche dann mit abdecken. Dann ist Bürgerbeteiligung richtig, aber nicht für diesen Zwischenstep. Und dann ist auch Systemveränderung, wie das angesprochene mit On-Demand-Verkehrten etc., die Zeit, das zu überlegen und zu überlegen, was es uns das wiederum wert ist, weil auch das kostet Geld. Jetzt neu draufzusatteln auf das ohnehin schon an der Finanzierung krankende System, macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ist auch nicht verantwortbar mit Blick auf die Kosten. Eine Anmerkung möchte ich schon noch mal, was richtig ist. Wir sind Schlusslicht in Deutschland, in Niedersachsen, was die ÖPNV-Ausgaben des Landes angeht. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank.
Ich habe jetzt eine Frage, ob alle ihren Redebeitrag aufrechterhalten. Ich habe Frau Meyer zu Strohen, Herrn Panzer, Herrn Brickwette und Herrn Barius noch auf der Redeliste. Dann ist Frau Meyer zu Strohen.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Pötter, eigentlich hat unsere Oberbürgermeister das alles sonnenklar dargelegt. Also ich muss mal sagen, ich habe nicht nur 18 Monate gearbeitet, ich glaube, ich arbeite seit Jahren am Busnetz. Das muss ich erst mal sagen, denn wir haben uns zusammengesetzt, da hat sich keiner beklagt, auch in einer kleinen Gruppe und haben umfangreiche Netzerweiterungen vorgenommen. Da haben wir damals 2,6 Millionen on top gesetzt, haben uns alle Stadtteile angeschaut, um die Bürger zu bewegen, eben mehr Bus zu fahren. und gerade auch bei mir in meinem Stadtteil Hörne gegen viele Widerstände, aber auch die Kollegen haben mich unterstützt, weil schon damals niemand in dem Bus saß, haben wir gesagt, wir probieren es nochmal mit einem Anrufbus und wir lassen ihn laufen. Jetzt haben wir aber eine andere Situation. Auch das wurde gesagt. Wir müssen unser Netz stabilisieren und außerdem haben wir keine Fahrer und Fahrerinnen. Und das stelle ich mir immer vor, wenn in einem Haushalt Geld fehlt, was sagt denn der Haushaltsvorstand? Wo können wir sparen? Und dann nimmt man doch etwas weg, was nicht gravierend zu Veränderungen führt, sondern was kleine Einschnitte sind, aber die man gut durchführen kann. So haben wir also zusammengesessen und das auch nicht groß geheimnisvoll. Wir können ja nicht, ich meine die FDP, Oliver Haskamp wäre erstmal dabei gewesen. Wir haben oft alleine getagt und uns die Köpfe rumdiskutiert und haben dann nach vielen Diskussionen gesagt, wie können wir unseren Stadtwerken, unserer Stadt, wie können wir helfen? Frau Pötter hat die Summen genannt, das kann doch nicht wahr sein, 47,5 Millionen. Und wir haben nur etwas reduziert, die Zahlen sind hier genannt worden und das ist uns nicht leicht gefallen. Betroffen, auch das wurde schon ausgeführt von Herrn Mayer, es sind immer Menschen, die auch betroffen sind. Das haben wir nicht einfach leichten Herzens gemacht, nur ich sag mal, der Not gehorchend, mussten wir das tun. Wir werden einen neuen Plan aufstellen. Wie das in 3 oder 4 Jahren ist, wissen wir nicht. Das ist hier alles gerade angekündigt worden. Wie dann und wie dann die Busse fahren, das vermögen wir heute nicht zu sagen. Aber diese Einschnitte, die wir heute mit diesem Beschluss vornehmen, waren zwingend aus den vielen genannten Gründen notwendig. Und da bitte ich auch um ein Verständnis. Und ich kann nicht richtig verstehen, wie die FDP, UWG, auch Bob, wie sich hier geäußert wird. Wenn man sich einmal mit den Zahlen befasst, die Busse ausfallen, wir haben einfach auch die Fahrer und Fahrerinnen nicht. Auch das ist ein Punkt, an dem gearbeitet werden muss. Auch das wird Jahre gedauert, um im Grunde, ich sag mal, zuverlässig die Busse auch zu bedienen. Da muss man vielleicht mal mit den Fachleuten sprechen. Das steht doch jedem hier im Rat frei. Ich glaube, Herr Lindbrink würde mit jedem sprechen, wenn da Fragen kämen. Ich finde es ein bisschen unfair, dass das hier in der Ratssitzung gemacht wird. Es ist bekannt, dass wir an einem Plan arbeiten, in dem eben minimale Reduzierungen vorgenommen werden. Dankeschön.
Herr Haskamp, du hast dich jetzt noch mal gemeldet, aber du hast schon gesprochen. Entschuldigung.
Es ist gerade was unwahrheitsgemäß behauptet worden. Und, das möchte ich nur richtig stellen.
Entschuldigung, ich wollte nur... Sagen. Nur.
Ich glaube, ich bin jetzt dran.
Genau, Herr Panzer.
Frau Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, der ÖPNV steht unter Druck, wir mit ihm zusammen. Unter dem Eindruck der Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und hausgemachter Probleme bei den Stadtwerken und den somit nicht mehr funktionierenden Querverbindungsgeschichten, und den durch die Corona-Pandemie veränderten Nutzungsverhalten stehen wir vor Veränderungen. 2020 haben wir mit großer Überzeugung ein neues Liniennetz eingeführt und einen deutlichen Mehraufwand und ein deutliches Mehrangebot geschaffen. Dann kam Corona und der Einbruch der Fahrgäste. Aber auch ohne die Pandemie, ist ziemlich unruhig hier im Saal, auch ohne die Pandemie hätten wir das neue ambitionierte Netz 2020 überprüft, um zu sehen, welche Angebote kommen beim Nutzer an. Und wo haben wir über die Bedürfnisse der Nutzer vorbei geplant? Wo müssen wir korrigieren? Die nun daraus folgende, sich für den einzelnen Nutzer auch schmerzhafte Einschnitte bedauern wir sehr. Aber ein Kahlschlag, wie einige Zuschriften es beschrieben haben, ist die Reduzierung des Angebots um ca. 6% sicher nicht. Und das können Sie uns glauben, wir werden unseren Weg zur Mobilitätswende weiter unbeirrt gehen. Wir müssen aber andere Formen des ÖPNV-Angebotes finden, um dort, wo wir heute schwache Nachfrage haben, neue Kunden zu finden. Denn leere Busse, wovon 100 Plätzen nur einige wenige am Tag benutzt werden, sind kein effizienter Baustein der Mobilitätswende. Da auch das Fahrpersonal knapp ist, müssen wir damit nachhaltig umgehen und es dort einsetzen, wo wir heute auf stark nachgefragten Linien Probleme
und Verzögerungen und Ausfälle haben. Das mit der Linie 17 ist gerade noch mal beschrieben worden. Und gerade da werden wir jetzt auch zu Veränderungen kommen, die mit diesem Pendelbus sogar für eine Verbesserung sorgen werden in Atta. Und eins lassen Sie mich noch sagen, wir müssen beim Thema Busbeschleunigung jetzt nun endlich ernst machen. Und da ist der Punkt 2 des FDP-Antrags sicherlich auch noch mal richtig nachzufragen, wie weit wir da sind. Den könnte man mittragen, weil das eben auch unser Steckenpferd ist und wir da sicherlich Nachholbedarf haben. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Brickwedde.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr dankbar, dass die Oberbürgermeisterin hier mal einige Zahlen und Fakten genannt hat. Leider haben die Stadtwerke das bisher nicht getan. Im Gegenteil. Leitende Mitarbeiter der Stadtwerke in Bürgerforen konnten diese Zahlen gar nicht nennen, sondern haben darauf verwiesen, dass die Politik über dieses Thema entscheidet. Ich möchte das einmal hier ganz klar sagen. Natürlich, rein formal ist es so, die Stadtwerke entwickeln Vorschläge und die Politik muss das dann beschließen. Aber die Ursache dieser Maßnahmen liegen nicht in der Politik. Das will ich einmal ganz klar sagen. Eine, nicht die einzige, aber eine große Ursache für die heute zu beschließenden Maßnahmen liegen im Missmanagement der Stadtwerke. Und da hat die Politik gar nichts mit zu tun. Ich verwehre mich auch gegen die Kritik eines Interims-Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke, der an seinem letzten Arbeitstag dem Aufsichtsrat noch einen in den Hintern getreten hat. Eine unverschämte Äußerung. Ja, wir arbeiten uns ehrenamtlich ab an diesem Thema. Und der Vorstand hat sowohl im Bereich Energie als auch im Bereich ÖPNV nicht das gebracht, was er hätte bringen müssen. Wir sind jetzt finanziell bei den Stadtwerken vor einem Scherbenhaufen, den die Politik gemeinsam mit dem neuen Vorstand aufräumen muss. Aber dass wir jetzt hier gezwungen sind, bei dem ÖPNV zu sparen, das liegt einmal natürlich an Rahmenbedingungen, Energiepreissteigerungen und so weiter, oder die Frage, wie kriegt man genug Busfahrer. Aber zu einem erheblichen Teil sind es hausinterne Probleme der Stadtwerke, die dazu geführt haben. Und ich bitte darum, dass die Stadtwerke diese Verantwortung in der Öffentlichkeit übernehmen und besser kommunizieren und sich nicht wegducken und der Politik das hinschieben.
Herr Bajus und danach Susanne Hamburger das Haus.
Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Sie können mir glauben, für den Grünen ist das hier heute ein schwerer Tag. Das tut richtig, richtig weh. Und wir haben schon eine Menge Argumente gehört. Ich möchte aber das Ganze noch um ein paar Zahlen ergänzen, weil ich glaube, es ist wichtig, das Ganze auch zu verstehen. Wir haben uns hier auf den Weg gemacht, gemeinsam die Verkehrswende voranzutreiben. Und wir haben dafür das Busnetz 2020 erheblich ausgebaut. Die Kosten wurden schon genannt. Ich will das mal in Prozenten der Fahrleistung ausdrücken. Wir haben das Netz um 17% erhöht, verbessert. Das war leider ein Monat vor Corona, das konnten wir damals nicht wissen. Übrigens mit breiter, breiter Mehrheit, vielen Dank nochmal dafür. Ohne die FDP übrigens, genau. Die wollte das Geld dafür nicht ausgeben. Jetzt sparen wir 6% ein. Was ist in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit ist, und das hat hier keiner zu verantworten, übrigens auch die Stadtwerke nicht, denn das ist maßgeblich, die Krise, in der wir aktuell sind, ist maßgeblich auch durch Managementfehler, aber durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und durch die Turbulenzen am Energiemarkt zustande gekommen. Und wenn ich Leuten, die in untersten Lohngruppen unterwegs sind, zur Rettung des Unternehmens zumute, auf Lohn zu verzichten und das jeden Monat trotz steigender Inflation, und das haben wir getan und das haben die Kolleginnen und Kollegen solidarisch mitgetragen, um das Unternehmen zu retten, dann muss ich mir auch als engagierter Klimaschützer und Grüner die Frage stellen lassen, ist das Netz, was du ja hast, eigentlich noch zeitgemäß? Und das war es in der Form eben nicht mehr. Und wir sparen jetzt 6% der Leistung ein, haben 20
aber 17% erhöht. In der Zwischenzeit sind uns fast 20% der Kunden abhanden gekommen. Und die kriegen wir im Übrigen nicht in die Ecken wieder rein, wo wir jetzt sparen, sondern da müssen wir uns angucken, was hat Corona gemacht. Corona hat dazu geführt, dass die kurzen Strecken heute von Leuten mit Fahrrad und Pedelec oder zu Fuß bewältigt werden, die früher Bus gefahren sind. Das ist kein Schaden, das ist etwas, was wir bundesweit in allen Städten erleben. Die Zukunft des Busses, und dafür müssen wir uns Spielräume erarbeiten, dafür konsolidieren wir heute, die liegt in einer stärkeren Regionalisierung, in der stärkeren Verzahnung mit dem Umland und mit dem Landkreis und mit den anliegenden Landkreisen. Von daher ist es wichtig, dass wir heute uns diesen Freiraum auch finanziell erkämpfen, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das nicht nur ein Tag, wo wir etwas gegen den Klimaschutz tun, im Gegenteil, denn leere Busse durch die Gegend fahren, hat übrigens nichts mit Klimaschutz zu tun. Das ist alles andere als in irgendeiner Form umweltfreundlich. Das ist auf jeden Fall verkehrt. Und wenn wir uns diese Spielräume erarbeiten wollen, dann müssen wir heute handeln. Wir tun das. Und ich habe einen riesen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die hier lange, lange zusammengesessen haben, deren Köpfe geraucht haben. Das war kein einfaches Werk. Und ich kann Ihnen sagen, finanziell haben da noch ganz andere Brocken auf den Tisch gelegen. Und der Rat hat sich auf minimale, wenn man so will, chirurgische Einschnitte geeinigt. Ich glaube, das ist auch richtig so. Es ist keineswegs so, dass wir das Busnetz schwächen. Im Gegenteil, wir schaffen uns die Spielräume für die Zukunft. Und das ist auch richtig. Und insofern ein schwerer Tag. Aber es ist
gutes Schlusswort.
Einer, der Zukunftsverantwortung übernimmt. Vielen Dank.
Frau Hamburger Dossreis.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Strangmann, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Einschnitte sind notwendig. Ich möchte aber noch mal in Richtung der kleineren Parteien hier ein paar Worte verlieren, weil es ist nicht nur im Wohnungsbau so. Die Großen, die jetzt vielleicht in den Aufsichtsräten sitzen und die in den Expertenrunden für den ÖPNV gesessen haben, müssen Verantwortung übernehmen. Und es ist klar, dass ihr in einer demokratischen Auseinandersetzung hier eine Gegenposition bezieht. Aber ich möchte mich auch ausdrücklich an der Stelle mal für die bedanken, die in diesen Expertenrunden gesessen haben, weil das ist für uns alle hier kein einfacher Tag. Und wir machen das alle nicht gerne. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil der kleineren Parteien, den man durchaus sehen kann. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Wir sind dafür gewählt worden, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und da möchte ich ein paar Worte Richtung Hörne und Atta, weil ich das auch versprochen habe, im Bürgerforum es anzusprechen. Ich glaube sicherlich und bin tief davon überzeugt, dass die Kommunikation immer richtig und wichtig ist. In dem Fall waren es auch keine Sitzungen, die im geheimen in der geheimen Kammer stattgefunden haben, sondern das Thema ist ernst, sondern man muss sich in diesen Gremien fachlich damit auseinandersetzen und das kann man nur in einem gewissen Rahmen machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, sollte man im Nachhinein, das geht auch, wie Herr Dr. Brickwede das gesagt hat, in meine Richtung müssen die Stadtwerke sicherlich noch mal in Kommunikation mit Hörne und Atta treten und im Nachhinein die Zahlen da aufbereiten. Das halte ich für zwingend notwendig. Ja, das war das von meiner Seite. Also ich hoffe, dass ein bisschen Verständnis auch für dieses Gremium da ist, die wirklich harte Arbeit da geleistet haben. Und dafür nochmal herzlichen Dank.
Kommen wir zur Abstimmung. Zuerst stimmen wir den Antrag der FDP-UWG-Gruppe ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Das sind die Linken. Kalla nicht, ne? Okay. Darfst du alles? Also die Linken, die FDP-UWG-Gruppe. Wer enthält sich? Kalla Wiefe und Herr Gartner. Und Bob. Darf ich um Ruhe bitten? Ich komme noch mal zu den Enthaltungen. Herr Gärtner und Bob. Gut. Gerda, Entschuldigung, bitte, Herr Gerda. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. Kommen wir zum Antrag von Bob. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Natürlich Bob. Gibt es Enthaltungen? Herr Gerda? Gegenstimmen? Das sind, ja, natürlich der große Rest kann ich nicht sagen. Das ist die große Mehrheit. Kommen wir zum Ursprungsantrag Fahrplanänderungen im Busverkehr zum Februar 2024. Wer dafür ist, möge bitte die Hand heben. Das sind die Grünen, SPD-Gruppe, Volt-Gruppe. Das ist die CDU. Das ist Carla Wefel. Frau Oberbürgermeisterin, das geht ja gar nicht. Wer enthält sich? Herr Gerda? Wer ist dagegen? Das ist Bob, das ist die FDP-UWG-Gruppe und die Linken. Das ist so habe ich so richtig gesehen, ja? Vielen Dank, damit ist dieser Antrag angenommen.